grüße euch. Eine Woche ist schon wieder vorbei. Der neue Podcast steht an. Auch diese Woche das Ganze gesponsert von Neurotrim, deinem einzigartigen Neuroathletiktraining. Unter anderem arbeite ich mit diesem System und bin damit einfach zu 100% begeistert. Den Leistungssportlern, den kann ich viel mehr Balance, Schnelligkeit, Explosivität geben, aber natürlich auch jedem Amateur- und Hobbysportler. Und zudem kann ich Leuten, die Probleme haben, also vielleicht auch so ein bisschen die ältere Generation, die Probleme mit der Hüfte haben oder mit dem Rücken oder einen Schiefstand oder muskuläre Probleme, denen kann ich helfen, wesentlich mehr Lebensqualität zurückzugeben, damit denjenigen zu entlasten, aber auch vielleicht sein Umfeld zu entlasten. Und zusätzlich arbeite ich bei dem Ganzen natürlich auch noch mit der Muskelansteuerung, die ich auch noch schneller mache. Mein heutiger Gast im Podcast ist René Sack. René Sack ist unter anderem Bundestrainer der Frauen im Diskuswurf. Und René Sack ist selber Profisportler gewesen, kommt selber aus dem Kugelstoßen. Er ist selber in der DDR-Zeit noch groß geworden, hat da also auch noch so ein paar Einblicke jetzt, die er geben konnte in dem Podcast, zu dem, wie damals trainiert wurde und wie ausgewählt wurde im Sport. Und er zeigt dann auch noch, wie er heutzutage arbeitet als Trainer, was sich so ein bisschen verändert hat, wo es hingeht, was er sich wünscht, was seine Ziele sind. Also ein super interessantes Interview mit René. Und falls ihr René nicht zu 100% versteht, ihr habt ja die Möglichkeit, im Podcast immer wieder mal zurückzugehen. René hat einen leichten sächsischen Akzent. Ich komme damit super gut klar und normalerweise solltet ihr damit auch kein Problem haben. Sehr sympathisch das Interview geworden und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem neuen Podcast und mit Gast René Sack. René, du warst selber Leistungssportler. Wie bist du damals selber zum Sport gekommen?
Ich bin im kleinen Dorf groß geworden, wo wir eigentlich immer draußen unterwegs waren als Kinder. Ich habe dann mit 6 Jahren angefangen, Handball zu spielen, weil einfach die ganze Familie gespielt hat. Also Vati, Onkel, Opa, alle. Wo er dann später über das typische DDR-Sichtungssystem noch, sagen wir mal, entdeckt für die Leichtathletik. Habe dann das TZ in Leipzig noch erlebt, war noch 1,5 Jahre auf der Kinder- und Jugendsportschule in Berlin. Hauptsächlich Wurfkuh gestoßen. Über die Wende bin ich dann wieder zurück nach Leipzig aufgrund von finanziellen Sachen und auch Unsicherheiten in Berlin. Und ich bin halt dort irgendwo im Sport groß geworden, habe das als mein Leben kennengelernt und das Glück ist, dass ich auch in diesem Sport arbeiten kann.
Wie bist du denn selber jetzt zum Kugelstoßen dann gekommen?
Wirklich durch die Sichtung. Wir haben gesagt, die kamen dann in der 4. oder 5. Klasse kam dann mein erster Trainer in die Schule rein und die Klasse sagte, alle Großen mal aufstehen und alle Großen mal mit rauskommen bitte. Da dachte ich erst, was wollen die jetzt hier? Ja? Hat er das erklärt, dachte so, hast du Interesse und möchtest du bitte Leichtathletik machen, für dich vielleicht Wurf. Haben dann nicht alles durchprobiert, Kugel, Diskus, Hammer, Speer nicht. Und dann bin ich aufgrund diverser Unzulänglichkeiten für Hammer und Diskus beim Kugelstoßen hängen geblieben.
Was war das, was das bei dir beim Kugelstoßen dann, ich meine, das war ja erstmal was Bestimmtes, aber was hat die Liebe dann am Ende ausgemacht zu dem, ja, zum Kugelstoßen?
Es ist ein Individualsportart, du bist halt allein verantwortlich für das, was du machst. Es ist eigentlich eine schöne Sportart, Kraft, Explosivität. Wenn man es kann, sieht es auch noch sehr gut aus. Das Training hat mir zugesagt, also kurze, knackige Sachen, öfters mal im Kraftraum, was ich gerne war, wahrscheinlich am Ende im Nachhinein viel zu gerne. Ich hatte ein gutes Umfeld in dem ersten Verein damals. Das hat eigentlich eine Rolle mitgespielt, um einfach dabei zu bleiben.
Du hast gerade gesagt, vielleicht zu viel im Kraftraum. Was am Ende ein körperliches Problem, warum du aufgehört hast, oder wie meinst du das?
Nein, das war ein körperliches Problem, worum ich aufhören musste. Das war aber, hat aber nichts mit dem Kraftraum zu tun. Ich habe damals dann irgendwann angefangen, Sport zu studieren, was für mich die logische Konsequenz einfach aus der ganzen Sache war. Musste dann in einem Jahr, wo ich eigentlich sehr gut aus der Vorbereitung kam, mit dem Ziel dann doch endlich mal die 20 zu stoßen, musste ich dann in der Universität im Studium den Stab hochspringen. Habe mich geweigert, eigentlich musste dann aber doch, aufgrund dessen, dass der Kurs erst in 2 Jahren wieder angeboten wurde, und zwar mein letztes Semester, oder sollte mein letztes Semester werden, und habe mir dort den Fuß zerschossen, weil Stabhochsprung und 140 Kilo sich ganz schlecht vertragen. Und das war dann der Grund, dass ich aufgehört habe und aber wirklich 3 Wochen später einen Job als Trainer angeboten bekommen. Also hat sich alles ganz gut gefügt. Zu viel im Kraftraum war eine andere Geschichte.
Was war denn für dich jetzt so in deiner aktiven Zeit, was waren so die schönsten Erlebnisse, die du immer noch im Kopf hast und sagst, das waren so meine, weiß ich nicht, 2, 3 absoluten Highlights?
Ach, schwer zu sagen. Es gab halt viele. Es bleiben ja meistens nur die Highlights hängen. Sicherlich die Medaille. Ich habe es doch geschafft, eine U20-Medaille international bei der EM zu machen. Silber damals in Ungarn 95. Dieses ganze, sagen wir mal, die Generation Kugelstoßer, die damals mit mir unterwegs waren, also Oliver Sambuda, Ralf Bartels, mein Bruder, Gunnar Pfingsten, Andi Dittmar, diese Gruppe, das war eine sehr coole Gruppe zusammen. Also wir hatten schöne Zeit im Trainingslager, wir haben uns sehr gut verstanden, verstehen es immer noch. Wir haben natürlich auch harte Wettkämpfe ausgefochten, hat immer Spaß gemacht. Und das war für mich eigentlich das Wichtige an der ganzen Zeit nachher, diese Kameradschaft, Freundschaften, die da entstanden sind, trotz eigentlich auch Konkurrenz.
Gibt es so Vorbilder, die du hattest damals oder heutzutage vielleicht sogar noch hast?
Meine beiden Vorbilder waren auch zwar gegensätzliche Kugelstoßer, also aber Udo Bayer und Ulf Timmermann. Logischerweise hatte jedes DDR-Kind, jeder DDR-Kugelstoßer, hat die als Vorbild gehabt.
Jetzt zum Heutigen hat sich ein bisschen bei dir was geändert. Jetzt bist du nicht mehr auf der Athletenseite, jetzt bist du auf der Trainerseite. Was machst du genau alles als Trainer?
Mittlerweile habe ich es dann doch bis zum Bundestrainer beim DLV geschafft, für Diskus Frauen. Habe eine eigene Trainingsgruppe zu Hause in Halle, organisiere dort auch die großen Werfertage mit. Bin im Verband, im Land zuständig für Diskus Frauen, muss dort die Leistungsdiagnostiken, Lehrgänge organisieren, das Ganze ein bisschen am Laufen halten, sortieren, Hilfestellungen geben, auch mal sagen, so geht's nicht. Und grundsätzlich zu Hause wirklich für die Athleten, Trainingsplanung, Wettkampfplanung, Kleinigkeiten, was alles anfällt.
Das heißt, du hast Diskus, Werfer, Werferinnen und Kugelstoßer, Kugelstoßerin?
Ja, momentan habe ich eine Diskuswerferin, Diskuswerfer, Kugelstoßerin und eine Hammerwerferin. Also recht bunt gemischt, aber eine gut funktionierende Gruppe, die auch sehr gut zusammenhält.
Wenn du jetzt auf einem Wettkampf bist, was ist denn der Unterschied früher selber als Sportler gewesen zum jetzigen Dasein als Trainer?
Du stehst auf der anderen Seite vom Ring. Das ist ganz einfach. Ja, der Unterschied ist, es ist halt mehr zu tun. Du musst dich halt um ein paar mehr Sachen kümmern. Du kannst nur bedingt in den Wettkampf eingreifen. Du kannst den Athleten sicherlich Tipps geben. Du kannst da sein, dass er sieht, du bist da. Du kannst ihn beruhigen oder auch mal, auf Deutsch gesagt, den Hintern treten. Kannst halt selber nicht mehr werfen. Und wenn man manchmal draußen steht und denkt, wenn ich jetzt da stehen würde, könnte ich es besser. Ja, es gibt ja manchmal so Momente im Leben, wo du denkst, Junge, was du da machst, das geht gerade gar nicht.
Wie ist denn grundsätzlich dein Pulsschlag? Wir kennen uns ja jetzt auch ein bisschen. Letztes Jahr auf der EM war ja auch eine Sportlerin von dir mit Nadine Müller, die dann eine Medaille geholt hat. Und ich glaube, das sah die ganze Saison gar nicht so aus. Also wie war deine Gefühlslage bei der EM in Berlin auch noch von einer großartigen Kulisse?
Nadine hatte sich ein paar Wochen vorher verletzt, konnte mehrere Wochen nicht trainieren. Wir hatten dann 6 Wochen bis zur deutschen Meisterschaft und nochmal 2 Wochen bis zur EM-Vorbereitung, was für sie relativ kurz ist. Hat dann natürlich am richtigen Abend in Berlin an dem Samstagabend die Silbermedaille gemacht. Also eigentlich war ich doch recht ruhig, weil ich wusste, wenn sie das macht, was sie kann, sind wir in Medaillen drin. Ich meine, dass die Kroatin gewinnt, war eigentlich von vornherein klar. Und dann haben wir unsere 3 deutschen Damen, da war eigentlich unser Ziel 2, 3, 4. Die Frage ist halt, in welcher Reihenfolge. Aber Nadine ist halt dann beste Deutsche geworden, was mich als Heimtrainer gefreut hat, als Bundestrainer, dass wir dann natürlich trotzdem 2, 3, 4 gemacht haben. Also das Maximale, was rauszuholen war an dem Abend. Und es hat so richtig in diesen Abend gepasst, weil der Matthäus hat den Hochsprung gewonnen, die Malaika Mihambo den Weitsprung. Und war noch irgendwas. Also das Stadion war gleich mit über 60.000 Leuten recht voll. Es war eine Wahnsinnsstimmung, das war wirklich ein absolutes Highlight.
Wie ist es bei dir? Bist du dann unruhig, wenn deine Sportler dran sind? Oder bist du mittlerweile so, dass du sagst, du selbst siehst es relativ entspannt, wenn sie dran sind?
Das kann ich jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, ob die Sportler zuhören. Fakt ist, natürlich ist man aufgeregt, unruhig, aber das versuchst du halt so vor den Athleten zu vermeiden, also dann machst du den ruhigen, weil ich sage immer, Leute, solange ich nicht aufgeregt bin und unruhig bin, dann wisst ihr, dass ihr gut vorbereitet seid. Wenn ich dann nervös rumrenne und denke, was machen wir jetzt hier, das überträgt sich immer auf die Athleten. Das hat mein Trainer früher gemacht, er hat mich total aus der Ruhe gebracht und ich habe es gehasst. Ich habe mich dann eine Stunde vom Wettkampf von meinem Trainer separiert, also einfach um ruhig zu bleiben.
Schlussendlich wäre es aber auch so, also ich kann es komplett nachvollziehen, was du sagst, dass du nach außen dann immer eher der ruhige Part sein sollst. Wenn es aber innerlich so wäre, dass es dich überhaupt nicht mehr tangiert, dann wärst du auch nicht mehr im richtigen Job, oder?
Nee, da müsste ich mir was anderes suchen. Es tangiert mich schon. Ich meine, es steckt ja dann doch sehr viel Arbeit drin, sehr viel Aufwand, Arbeitsstunden, viele Gespräche, viel Nachdenken, fortbilden. Vor allem, was halt das Schwierige an der ganzen Sache ist, viel Zeit weg von zu Hause, von den Kindern, von der Frau, die mich im Sommer teilweise wirklich von 8 Wochen nur 2 Wochen am Stück sehen. Das muss ich in irgendeiner Form auszahlen. Finanziell in Deutschland schwierig mit dem Auszahlen, aber emotional und vom Spaß her ist es schon so.
weil du es gerade angesprochen hast, wie wichtig ist in dem Moment die Familie, weil, wie du es erwähnt hast, die muss das Ganze mitspielen. Also das heißt, eigentlich ist es dann auch ein Glücksfaktor, wenn du genau diese Familie hast, die das mitmacht.
Ja, sicher. Ich meine, klar gibt es immer Diskussionen, noch eine Woche weg und da ein Wochenende weg. Also da mit meiner Frau geht, die versteht das, die hat mich so kennengelernt. Meine Tochter mittlerweile, die sagt, Mensch, Papa, bist du schon wieder weg? Und wo fährst du denn jetzt schon wieder hin? Gerade wenn ich jetzt hier, wo gerade jetzt in Chiemsee sitzen, möchte sie immer gern mit, weil sie auch gern hier. Wenn so oft es geht, wenn die Ferien haben, die Kinder, nehme ich sie mit her. Die können sich ja hier frei bewegen, die fühlen sich ja wohl, die kennen mittlerweile alles. Da sind die schon traurig, wenn ich dann hierher fahre. Ja, oder wenn ich höre, wenn die hören, Papa ist in Südafrika, guckt sich vielleicht am freien Tag doch mal eine Safari-Elefanten an, dann sind sie schon böse mit mir.
Was wünschst du dir für einen Sport und für dich für die Zukunft? Also hast du einen Plan, wo du sagst, so wie ein Sportler, ich mache jetzt noch 2, 3, 4 Jahre oder ist es bei dir noch relativ weit weg alles?
Ich sage mal so, ich muss noch mehr als 2, 3, 4 Jahre arbeiten. Ich glaube, ich muss noch 25 Jahre arbeiten, theoretisch in Deutschland. Ich möchte das eigentlich schon so lange machen, wie es geht. Vielleicht verschiedene Aufgabenbereiche, aber momentan möchte ich nicht vom Athleten weg. Also ich möchte nicht am Schreibtisch nur noch Sachen organisieren. Da macht mir die Arbeit am Menschen viel mehr Spaß. Was ich mir von Sport an sich wünsche, einfach endlich wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, Anerkennung, wieder weg von dem ganzen, es ist nur Fußball wichtig und interessant, wieder hin zu, wir haben andere Sportler, wir haben andere Vorbilder, vor allem wirklich auch Vorbilder, sportliche, menschliche Vorbilder, wo es an diesen überbezahlten Profisportarten doch ein bisschen mangelt. Mittlerweile gibt es Sachen, die sind nicht nachvollziehbar für mich. Dass wir eben auch, sagen wir, die finanzielle Anerkennung bekommen, dass wir entsprechend bezahlt werden und vergütet werden, auch die Kollegen, die im Nachwuchs- und Kinderbereich eine tolle Arbeit machen, was auch sehr wichtig ist, weil wir steuern immer mehr darauf hin, dass wir eine Gesellschaft haben von, mal übertrieben, böse gesagt, inaktiven, dicken Kindern, was dann später auf lange Sicht große Kosten von Staat und die Krankenkassen produziert. Und meine Meinung ist, haben wir einen gesunden Leistungssport, der wirklich Vorbilder produziert und zeigt, dass wir dann eben doch ein paar mehr Kinder vielleicht doch vom Rechner weg auf den Sportplatz locken können.
Wenn du von der Anfangszeit von dir als Trainer ausgehst bis zum heutigen Tag, was hat sich aus deiner Sicht geändert, gerade bei dir? Hast du Sachen umgestellt? Warst du am Anfang vielleicht auch ein bisschen hippliger, nervöser? Hast Sachen vielleicht noch viel ernster genommen und bist heutzutage ruhiger geworden? Kann man es vielleicht in die Richtung lenken, oder?
Ich nehme eigentlich alles ernst, aber ich mache mir trotzdem oft einen Spaß draus. Aber ich bin seit 2005 Trainer und es hat sich eigentlich alles geändert. Weil man lernt ja doch so viel. Ich habe angefangen, habe erstmal die Trainingspläne meines Trainers übernommen, habe versucht, die auf die Athleten zu werfen, was absolut nicht funktioniert hat. Habe dann angefangen, ein bisschen umzustellen, mich umzugucken, bei anderen Kollegen gefragt, gelernt, viel auch mit ausländischen Kollegen gesprochen, Bücher gekauft, Artikel gelesen. Ich sag mal, mein Verhältnis von Fachbüchern zu normaler Literatur ist, glaube ich, 20:1 oder so. Und dann das eine schaffe ich dann meistens nicht mal zum Ende innerhalb von einem Jahr. Weil man mittlerweile durch den ganzen Zugriff über Internet und Skype mit so vielen Leuten unterhalten kann, dass man einfach wirklich so viele Quellen, Ressourcen anzapfen kann, um sich fortzubilden, dass man einfach nicht mehr sagen kann, ich habe das nicht gewusst oder kenne das nicht. Man kann wirklich für jeden Athleten versuchen, das Optimale zu finden.
Du bist unter anderem einer der Trainer, die ich kennengelernt habe, die tatsächlich mal offen sind auch für neue Sachen und sagen, sie gucken sich das an, sie lesen sich das durch, sie probieren das aus. Wo geht es nach deiner Meinung hin in den nächsten Jahren?
Grundsätzlich denke ich, dass es in die Richtung geht, dass wirklich Pläne auf den Athleten 1:1 zugeschnitten werden, angepasst werden, dass wir gerade jetzt bei unserem leichtathletischen Wurf davon weggehen, dass die Athleten zum Großteil versucht werden, im Kraftraum zu machen, also mit schweren Lasten, viel heben, sondern wirklich zum, das ist zwar ein überstrapazierter Begriff, zum funktionellen Training. Also welches Training funktioniert im Endeffekt für die Werfer, aber was brauche ich da genau? Muss ich 150 Kilo heben oder reichen vielleicht 100 Kilo und ich mache noch irgendwas anderes dazu, um den Athleten schnell zu machen. Sicherlich brauchen wir eine gewisse Kraftbasis, um die Geschwindigkeiten produzieren zu können, um die Gelenke, die Strukturen vorzubereiten. Aber den ganzen Rest kann man sicherlich anders und einfacher entwickeln. Und wir brauchen ein Trainingssystem, was dem jetzigen Wettkampfsystem angepasst ist. Früher waren die Nationalmannschaften wichtig und die internationalen, also Olympia, Weltmeisterschaften oder so. Jetzt hast du halt noch ein paar Diamond Leagues, noch mehrere Termine, der Wettkampfkalender wird immer länger. Die Athleten müssen sich finanziell ein bisschen absichern. Und da muss man das schon ein bisschen flexibler gestalten, das Ganze.
Wenn du dir was wünschen könntest für die Zukunft, was wär's das, gerade vielleicht im sportlichen Bereich?
Da zu viel. Keine Ahnung. Ich denke, dass wir mehr so eine Veranstaltung haben wie die Berliner EM, dass die Präsentation im Stadion, wo du wirklich jeden Wettkampf einzeln ordentlich verfolgen konntest, wo, sagen wir, die stiefmütterlich behandelten Werfer ein bisschen mehr im Mittelpunkt standen aufgrund der Leistung. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir wirklich ein bisschen besser präsentiert werden und präsentieren können und auch wichtig wieder wahrgenommen werden. Ja? In der Sportschau hast du, wie lange geht das Ding? 90 Minuten, 88 Minuten Fußball und 2 Minuten aus aller Welt und das ist dann der Restsport. Und das finde ich halt einfach nicht fair. Das entspricht auch nicht dem Auftrag von ARD und ZDF zum Beispiel.
Du warst selber lang genug Sportler, du warst oft genug in den Situationen, du kannst dich reinversetzen, du hast auch Sportler, die du betreust. Wie wichtig ist der Kopf aus deiner Sicht im Profisport?
Ja, ist grundsätzlich entscheidend. Also ohne Kopf geht es gar nicht. Das geht beim Wettkampf los, wo man wirklich 100% da sein muss, fokussiert sein muss, motiviert sein muss, die Abläufe im Griff haben muss, bis hin. Die Athleten haben halt doch einen harten Alltag. Das heißt zwar, die trainieren 2 Mal am Tag, dann haben sie nichts zu tun, aber die müssen halt, sagen wir mal, relativ Schlafrhythmus einhalten, auf ihr Essen achten, Physio. Ist ja nicht bloß trainieren, das sind so viele Sachen, die sind ja wirklich 24 Stunden am Tag Sportler. Die ganze Woche und das ist halt schwierig, dass da fokussiert und konzentriert zu bleiben.
Hast du irgendwas Spezielles gemacht damals oder bist du ein Mensch, der zum Beispiel sehr gut fokussiert ist, von Grund auf?
Ich konnte mich eigentlich immer gut fokussieren, also das war nie mein Problem so, weil ich genau wusste, was ich dann will in dem Moment. Das ist halt, war so ein bisschen mein Glück, dass ich dann mich selten ablenken lassen habe. Ich habe auch Wettkämpfe gehabt, wo ich gedacht habe, heute klappt es mit Bestleistung und dann gehst du mit 2 Meter weniger nach Hause, weil doch zu nervös, doch übersteuert. Muss man sich halt Strategien einfallen lassen. Mittlerweile ist ja das ganze Thema doch oft anders aufgebaut. Es gibt sehr gute Sportpsychologen, das ganze Mindfulness-Thema, die ganze selbst mittlerweile denke ich sogar über Yoga nach, was ich vor Jahren völlig ausgeschlossen hätte, weil das für mich noch nicht zum Sport gezählt hat damals. Ich weiß, mich schlagen jetzt bald welche, aber ist egal. Es gibt viele Sachen, wo man den Athleten auch fokussieren kann, wo man sich selber ein bisschen zur Ruhe bringen kann. Gibt es 1000 Methoden.
Ich glaube, wir beide hatten uns auch mal um das Thema Achtsamkeit so ein bisschen unterhalten, glaube ich.
Ja, hatten wir mal, sind wir über irgendeine App drauf gekommen, ja. Mindfulness, weil ich es auch mal ausprobiert habe, für mich selber so ein bisschen über ein paar Atemübungen mal früh dich mal runterzuholen und zu kontrollieren. Das sind auch alte Hüte, die haben wir auch vor 10, 15, 20 Jahren schon gemacht. Wir haben einen sehr guten Sportpsychologen damals in Leipzig gehabt, den Professor Frester, der ist mittlerweile, weiß ich nicht, über 80, arbeitet noch ein bisschen Judo mit. Und der hat auch solche Sachen mit uns damals schon gemacht. Atemübungen, Bewegungen dazu. Sah immer sehr witzig aus, wenn mein Bruder und ich, also 2 größere, dickere Jungs, da rumgesprungen sind. Aber es hat funktioniert und geholfen.
Wie gehen denn deine Sportler jetzt damit um, wenn du, ich sag mal, mit so einen Vorschlägen kommst? Sind die grundsätzlich auch offen für so eine Sachen oder probieren die ihr eigenes aus oder sind die verschlossen?
Ja, die kommen mittlerweile mit eigenen Vorschlägen. Also ich habe 2 Athletinnen, die mit Psychologen arbeiten. Ne, oder 3 jetzt fast mittlerweile. Wir sind gerade am dritten dran. Da gibt es verschiedene Sachen. Ich meine, es sind halt immer kleine Bausteine. Ja, aber je mehr kleine Bausteine ich anbaue, umso mehr hilft mir nachher das bei meiner Höchstleistung.
Wir haben in den nächsten 2 Jahren haben wir 2 große Ereignisse. Wir haben die WM in Doha und wir haben danach die Olympischen Spiele in Tokio. Wie weit ist da jetzt schon im Endeffekt die Vorplanung? Also wie weit ist es bei dir schon im Kopf drin?
Doch, Tokio steht schon ganz fest drin. Ich meine, Doha ist von jetzt aus gesehen eigentlich noch weit weg. Ist ja erst im Oktober, Anfang Oktober. Die Planung bis dahin ist eigentlich abgeschlossen, wenn jetzt nichts Größeres dazwischen kommt. Die Planung Richtung Tokio ist in groben Zügen, was Lehrgangsplanung, Belastungsplanung ist, für mich gerade so ja, ein Thema, ein wichtiges Thema. Die Lehrgangsplanung haben wir eigentlich schon mehr oder weniger auch ein bisschen zu Papier gebracht, auch die Orte, dementsprechend auch schon die Belastungsplanung so ein bisschen gesetzt. Also das ist schon drin, weil man muss ja ein bisschen langfristig denken. Also ich kann nicht im Sport nur eine Woche denken, ich muss teilweise 3, 4, 5 Jahre vorausdenken. Ja, wohin will ich einen Athlet entwickeln?
Lass uns mal ganz kurz nochmal einen Blick auf Doha werfen. Gerade Diskuswerfen der Frauen. Kannst du zum jetzigen Zeitpunkt schon so sagen, was für dich eigentlich die Zielsetzungen sind, wo du gerne hinwollen würdest? Weil ich meine, die Sportler sind jetzt ja erstmal am Anfang der Saison, so muss man es ja sehen. Oder in dem ersten Drittel.
Ja, eine Zielsetzung wäre gerne eine Medaille wieder bei einer Weltmeisterschaft. Die letzte hatten wir 2015 gehabt, davor 2011. Es wird wieder schwieriger. International, die ziehen halt auch alle nach. Die haben alle auch mittlerweile sehr gute Trainer und auch SNC-Coaches, also Athletiktrainer, da reden wir mittlerweile von 67, 68 Metern für eine Medaille. Die Trainingsmethode hat sich weiterentwickelt, die Wissenschaft hat sich sehr viel weiterentwickelt, was man machen kann. Und das sieht man an diesem Anstieg der Leistung in den letzten Jahren schon wieder deutlich.
Wie hat sich das sowieso die letzten Jahre so entwickelt, gerade zum Thema Weiten? Also ich meine, Weltrekord liegt da, glaube ich, auch schon ein bisschen zurück.
Zu lange zurück, ja, ja. Naja, die Weltrekorde sind aus einer Ära, wo uns klar sein muss, dass das halt alles nicht sauber und ehrlich erzählt wurde. Ja? Bei den Frauen ist es 76 Meter irgendwas. Die momentan Weltbeste wirft um die 70 Meter, 71 Meter. Steht auch ein bisschen Diskussion. Die anderen Damen, 68, 69, 67. Unsere Deutschen, wenn sie das machen, was sie können, können auch um 67, 68 Meter werfen. Nadine, Julia haben sie schon gezeigt. Vor 5, 6 Jahren hat man halt mit 65,5 mal Medaillen gewonnen international. Das geht jetzt wieder hoch, aber es gibt halt einen allgemeinen Trend des Umdenkens in der Trainingsplanung, Belastungsplanung, Übungsauswahl. Wirklich weg von den schweren Krafttrainingssachen hin zum explosiven Training, also wo sie nicht das Wort Power mit Kraft gleichsetzen, sondern wirklich mit Explosivität und Schnelligkeit.
Ja. Wie wichtig ist das allgemein sowieso im Diskuswerfen? Weil ich habe auch schon so viele Meinungen gehört, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen mehr drin die letzten 2 Jahre als davor, aber der eine sagt, man braucht relativ viel Kilo, der nächste sagt, naja, die Schnellkräftigkeit ist eigentlich wichtig. Ist es jetzt irgendwo genau dazwischen?
Ich denke, es kommt auf den Typ an, aber nicht, wenn man sich die Frauen, die jetzt werfen, anguckt, selbst die Kugelstoßerinnen, im Vergleich zum von vor 20, 25 Jahren ist doch eine Entwicklung passiert. Wir haben jetzt große, schlanke Frauen, die sicherlich stark sind, um auch den einen oder anderen Muskel deutlich sieht, was aber auch gewollt ist und auch schön ist eigentlich aus meiner Sicht. Das Wettkampfgerät wiegt 1 Kilo bei den Frauen. Meist Einfluss auf die Wettkampfweite hat der Abflugwinkel und die Geschwindigkeit. Ja, also warum soll ich einen Athleten langsam und schwer machen, wenn ich doch das Ding so schnell wie möglich wegwerfen muss? Ja. Einfach ausgedrückt.
Ergibt Sinn. Also es heißt im Umkehrschluss einfach auch, ich könnte auch mit einer großen, langen, die nicht so viele Kilo mitbringt, wenn die schnellkräftig ist, eine gute Weite erzielen.
Ja, ich habe ja große, lange, die schnellkräftig sind. Also sicher mit Defiziten, aber die haben wir zum Glück, diese Mädels. Ja.
Spannend, das zu sehen. René, dann sage ich dir erstmal ganz lieben Dank. Hat großen Spaß gemacht und ja, viel Erfolg für die kommende Saison.
Dankeschön.
Vielen Dank, René. Infos zu René, die findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Restwoche und go for it! Dein Head Coach Marc.